Hallo.
So, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich hoffe auch der Veröffentlichung, ist der Weltfrauentag noch nicht so lange her gewesen. Und im Zuge des Weltfrauentags kommt ja oft auch ein Aufschrei, was ist denn mit dem Weltmännertag? Das gäbe es ja gar nicht, was nicht stimmt, weil es sowohl am 3. als auch am 19. November, ich verwechsel immer welcher ist, einen Weltmänner- und einen internationalen Männertag gibt. Und da geht es dann immer viel um Gesundheit von Männern. Also es sind immer so die Themen, die da behandelt werden oder allgemein Themen von Männern, aber oft sind es so Gesundheitsthemen. Und wir hatten jetzt letztens ja auch das Gespräch darüber, dass du zumindest in deiner persönlichen Wahrnehmung das Gefühl hast, dass Männergesundheit kein großes Thema ist. Deswegen dachte ich mir, wir reden da heute mal drüber. Wollte ich direkt mal anfangen, worunter fällt, was fällt denn für dich unter Männergesundheit?
Finde ich ein super Thema übrigens. Aber bevor wir jetzt quasi erst definieren, was ich unter Männergesundheit und Co. sehe, kannst du das Gefühl von mir verstehen, Schrägstrich bestätigen, dass der Weltmännertag nicht, zumindest hier bei uns, nicht so zelebriert und quasi so eine Aufmerksamkeit hat? Den Grund können wir analysieren, gerne besprechen, aber dass der gar nicht so präsent ist wie der Weltfrauentag.
Weißt du, wieso ich jetzt so gucke? Weil ich dir letztes Jahr im November Aktionen in deine Nähe rausgesucht habe zum Weltmännertag, die du nicht besucht hast.
Hast du gemacht, weil du bei
Weil
diesen
du dieses
Themen,
Gefühl hast.
ja, aber es geht ja nicht nur um mein Gefühl. Ich meine, auch wenn ich mich als Mittelpunkt der Erde sehe gerade, aber
Naja, weißt du zum Beispiel, dass diese Aktion mit dem Schnauzer im November soll genau, also ich weiß, es war vor ein paar Jahren ein größeres Ding, dass Männer es sich im November nicht rasiert haben oder sich nur einen Schnauzer stehen lassen. Es ist genau deswegen, um auf diesen Monat aufmerksam zu machen. Ich glaube einfach, diese Verknüpfung zwischen Weltmännertag, beziehungsweise ist es ja dann immer ein ganzer Monat, der darunter steht, der November. Und das hat jetzt was mit Männern zu tun, ist weniger als Weltfrauentag, weil da halt. Ja, Frauen schreien dann halt laut am Weltfrauentag, aber dann müssen halt die Männer am Weltmännertag lauter schreien.
natürlich müssen sie das. Also da bin ich ja, da habe ich ja auch quasi damals auch bestätigt, dass, als du mir das geschickt hast und so weiter, dass bis auf dich irgendwie so, ich quasi weder von meinen männlichen Freunden noch von anderen irgendwas bezüglich Weltmännertag irgendwie so mitbekommen hätte. Mir ging es jetzt eher so um dieses Phänomen Aufmerksamkeit. Und jetzt springe ich direkt zu dem Thema Gesundheit rüber, weil ich finde, das spielt damit rein. Also was verstehe ich unter Männergesundheit? Und ich würde das so ein bisschen größer umschreiben. Also ich sehe da nicht nur dieses körperliche Gesundheit, also sprich irgendwie so Gesundheit, Männergesundheit bezüglich Krankheiten und Co. Ich würde die Psyche, Druck, all diese Themen noch mit reinfließen lassen. Also das ist für mich Thema Männergesundheit. Aber natürlich primär auch irgendwie so die körperlichen Themen.
Können wir das in zwei Themenfelder unterteilen? Das eine ist Männergesundheit, also wirklich die ganz, ganz spezifischen Männerdinge und Gesundheit von Männern.
Wie meinst du das? Bitte erklären Sie
Also
sich.
Männergesundheit ist, ich würde sagen, alles Krankheiten oder Sachen, die wirklich nur Männer kriegen können, wie Prostatakrebs oder Hodenkrebs oder sowas.
Okay.
Und Gesundheit von Männern dann die psychischen Drucksachen, also Sachen, die auch Frauen betreffen können, die jetzt
Okay.
nicht männerexklusiv sind.
Okay.
Und vielleicht so das Zwischending Sachen, die fast nur Männer betreffen und Frauen zwar auch, aber sehr viel, also wirklich extrem viel seltener haben könnten, falls es da was gibt, was mir jetzt so spontan nicht einfällt, aber bestimmt möglich ist.
Okay, dann fassen wir das in zwei Gruppen. Also, und dann?
Und dann, was weißt du denn über meiner Gesundheit? Also die Sachen, die nur Männer betreffen können, was fällt da für dich rein?
Naja, du hast ja jetzt ein paar jetzt genannt, irgendwie so, die jetzt explizit irgendwie so auf die körperlichen Merkmale, irgendwie so wie Prostatakrebs oder Hodenkrebs. Das sind, glaube ich, so die ganz explizit speziellen Dinge. Und ich glaube, logischerweise können wir das ja dann auch nicht miteinander vergleichen, also so richtig vergleichen. Aber wie wäre jetzt die Frage, also...
Naja, was wäre denn dein Wunsch, dass passieren würde, dass da mehr auf... Oder wo siehst du da eine Notwendigkeit, fangen wir anders an, siehst du da eine Notwendigkeit, dass da mehr Aufmerksamkeit drauf kommt?
Ja, bei unserem Gespräch, können wir ja auch sagen, war ja mein Ding, dass... Jetzt können wir natürlich irgendwie so wieder zurückschrauben und sagen, sind die Männer selber schuld, bla bla. Aber mein Thema war ja, dass wenn es um so Brustkrebs und Co. geht und was weiß ich was, dass da eine viel größere Aufmerksamkeit und ein viel mehr ein allgemeiner Fokus da ist, wie wichtig das ist und Vorsorge und mach dies und jenes. Und zwar allgemein. Und ich finde, das ist wieder mein persönliches Empfinden, dass bei diesen Männerthemen, auch bei den explizit Männerthemen, das eigentlich so gut wie gar nicht passiert, außer das macht dein Arzt. Ja, also wenn jetzt mein Hausarzt und Co. ab einem gewissen Alter mir nicht raten würde, irgendwie so, hey, vielleicht solltest du mal wirklich so eine Vorsorgeuntersuchung machen, ist das kein wirkliches Thema. Und jetzt komme ich zu meiner Empfindung. Ich finde, dass gewisse gesundheitliche Themen, speziell jetzt eben, also ich nehme jetzt einfach mal so diese Brustkrebsgeschichte irgendwie so, die so, finde ich, so für mich jetzt von dem, was ich versuche zu erklären, ein Paradebeispiel ist, dass das wirklich eine mediale Präsenz hat und wie wichtig das ist und dass man das macht und schon in jungen Jahren und jünger und dies und jenes und ich krieg, ehrlich gesagt, medial von diesen Männergeschichten gar nichts mit. Jetzt könnte man sagen, irgendwie so, weil die Männer vielleicht auf dem Auge blind sind, kann auch sein, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, diese Themen werden jetzt nicht wirklich thematisiert. Also jetzt gefühlt.
Da hätte ich jetzt aber mal, also ich habe mir ja wirklich die Altersverteilungen mal angeguckt und ich meine, der größte Faktor für Krebs ist Alter. Also da müssen wir jetzt nicht... Groß, ja. Ist egal welches Geschlecht, egal was, der größte Faktor ist meistens Alter. Und es, weil du jetzt meintest, Brustkrebs auch in jungen Jahren, da muss man aber auch, also soweit ich das gesehen habe, hast du, klar, größter Teil ist trotzdem über 50, aber du hast Brustkrebs auch oft in der jüngeren Altersgruppe gehabt und Prostatakrebs tatsächlich, also falls es da Fallzahlen gab, dann waren sie sehr gering bei den Neuerkrankungen, wirklich erst ab 45. Jetzt könntest du natürlich sagen, das wird ja auch erst dann angeguckt, weil die Vorsorgeuntersuchung erst ab 45 stattfindet, aber scheinbar sind da ja vorher auch keine Sachen aufgefallen, dass es halt mal so am Rande noch mit, also das scheint ja wirklich ein Altersthema zu sein. Was wiederum bei jungen Männern häufig ein Problem ist, ist Hodenkrebs, soweit ich das gesehen habe. Also das scheint eher so ein Faktor für, also das kannst du ja auch selber gut abtasten. Und bei Brustkrebs ist es ja auch so, dass du das selber abtasten kannst und wenn dir was auffällt, also die Neudiagnosen sind halt genau durch diese Aufmerksamkeit oder die Ersterkrankungsdiagnosen sind durch diese Aufmerksamkeit oder durch dieses, man muss das regelmäßig selber machen, in den letzten 80 Jahren sehr stark angestiegen, aber halt entsprechend auch die Überlebenschancen, weil es halt früher entdeckt wurde. Und so ähnlich könntest du, so jetzt Prostatakrebs ist vielleicht ein schlechtes Beispiel in dem Fall, A, weil es wirklich sehr, also vergleichsweise spät im Leben auftritt, und B, das selber abtasten nicht so das Ding ist. Also kannst jetzt auch nicht sagen, mach das selber.
Nein, aber wir können ja jetzt einfach irgendwie so, ich meine, in diesem Zusammenhang geht es ja nicht um Alter und Co., sondern es geht ja mir darum, dass gesundheitliche Themen bei Männern, ich meine, jetzt können wir ja ein bisschen tiefer gehen, du hast dir bestimmt die Zahlen angeschaut. Ich glaube, dass wenn ich es richtig gelesen habe, ich habe tatsächlich jetzt vor unserem Termin jetzt noch ein, zwei Zahlen angeschaut. Also Männer haben mehr Krebs, tendenziell, nicht signifikant mehr, aber sie haben mehr Krebs. Ihre Sterberate ist höher bei Krebserkrankungen. Und dann standen so interessante Sachen wie drin irgendwie so, dass auch ein Teil davon irgendwie so zusammenhängt von ihrem Lebensstil, also Alkohol, Rauchen. Und ich glaube, das, was ich rausgefunden habe, damit wir irgendwie so auch ein paar so Punkte drin haben, sind irgendwie so, also die meisten Krebsgeschichten bei Männern sind anscheinend Prostatakrebs, mhm. Darm- und Lungenkrebs. Mhm. Und bei den Frauen ist es Brustkrebs, auch Darm- und Lungenkrebs, richtig?
Ich glaube, bei Frauen war Lungenkrebs nicht auf Platz 3. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Aber also, ja, also ja, so, die. Mhm.
So, sagen wir mal in diese Richtung. So, und wenn wir jetzt quasi sagen könnten, wenn wir jetzt diese drei Punkte nehmen, wo zwei gleich sind und das eine halt körperspezifisch, mhm. dann hätte ich gesagt, bei ungefähr der gleichen Zahl, und sind ja wohl Männer später dann eben mehr erkrankt, also wenn sie älter sind, mhm. erkranken sie öfter an Prostatakrebs als Frauen an Brustkrebs, richtig?
Mhm. Also bei Frauen verteilt sich das halt übers Alter eher.
Genau,
ja?
So.
Ja.
Mir geht es jetzt nur darum, also um wie jetzt wieder dieses gefühlte Weltfrauentag oder Männertag von diesen Gesundheitsthemen, die Männer quasi belasten oder beschäftigen, höre ich medial weniger wie von diesen Frauensachen.
Ehrlicherweise, ich habe noch nie bewusst medial.
Okay, also
Frauen, also mir ist bewusst, es gibt diese pinke Schleife und ja, beim Frauenarzt sagen sie dir, taste deine Brust regelmäßig. Ich meine, man geht halt als Frau auch zum Gynäkologen ab einem gewissen Alter, meistens 18, spätestens wenn du anfangen willst, mal zu verhüten, gehst du da hin, da gehst du einmal im Jahr hin. Dann ist ja Gebärmutterhalskrebs auch noch ein großer Faktor, mhm. wo man regelmäßig den Abstrich macht.
Ist natürlich, fängt alles viel früher an, weil ja. es auch viel früher Themen gibt.
Genau.
Aber bei Männern gibt es das nicht. So, anscheinend ist es auch zum Glück vielleicht auch gar nicht notwendig, dass du jetzt mit 20 deine Prostata-Geschichte machst. Aber vielleicht doch. Ich weiß es eben nicht.
Also, Prostata mit 20 glaube ich nicht.
Ja gut.
Hoden also, mit 20.
Ne? Hoden mit 20 oder was auch immer. Aber vielleicht ist es wirklich eine selektive Wahrnehmung von mir. Aber wenn ich jetzt irgendwie, ich kann mich an meinen letzten, und das ist jetzt zum Glück ein paar Jahre her, wenn ich in der Praxis sitze, habe ich selten, eigentlich habe ich es noch nie gesehen, dass irgendwie so ein Flyer rumliegt, wo drin steht, machen Sie die Prostata-Vorsorgeuntersuchung, machen Sie dies und jenes für Männer. Aber ich habe das schon öfter gesehen, dass dann in der Praxis dann irgendwie so, machen Sie diese Vorsorgegeschichte Brustkrebs und Mammographie und was weiß ich was. Also irgendwie ist das präsenter. Und ich meine, das ist bei mir in meinem Kopf präsenter, obwohl ich Mann bin. Also was habe ich denn damit zu tun? Und ich nehme es öfter wahr und sehe es öfter. Und deswegen ich jetzt persönlich einfach das Gefühl, dass diese Männersachen irgendwie so viel weniger thematisiert werden. Und jetzt können wir ja einfach weitergehen. Das war ja auch so unser Ausgangspunkt bei unserer ein bisschen kleinen Diskussion, dass ich sagen würde, dass eben Männer selber nicht so oft drüber reden. Mhm. Es wird allgemein nicht drüber geredet. Und dann sind gewisse Dinge halt einfach nicht so gesund und so gut für die Männer. Und dann wäre jetzt einfach so mal eine provokative Frage, die ich jetzt heute auch gelesen und erfragt habe im Netz und versucht habe herauszufinden, was du darüber denkst, wäre jetzt so die Frage, welches Bild gibt es ab, wenn ein Mann quasi so übervorsichtig ist mit Vorsorge und Co., finden wir das gut oder ist es eher ein Bild, was nicht so gut ist. Natürlich, man kann alles übertreiben, aber das meine ich gar nicht. Sondern
du hast ja jetzt selber schon eine Wertung mit übervorsichtig reingebracht.
Ja.
Also, klar, es gibt immer Hypochonder. Aber ich meine, wenn du einmal im Jahr zu einem Arzt gehst, ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, ich glaube ab 35 oder so kann man eh alle 3 Jahre ein allgemeines Gesundheitscheck-up-Geschichte machen, egal welches Geschlecht, da weiß ich jetzt aber nicht, was das alles beinhaltet. Wenn du einmal in einem Jahr zu einem Arzt gehst und die gröbsten Punkte abchecken lässt, finde ich nicht, dass das als übervorsichtig und auch nichts mit welches Bild gibt es ab beim Mann ist. Wenn wir kurz bei Männern und Bild sind.
Ja.
Es gibt ja auch immer den Mythos der Männergrippe.
Genau. So.
Und da
muss ich. Da wollte ich eigentlich hin.
Ja. Muss ich sagen, Das ist jetzt natürlich sehr persönlich geprägte Geschichte. Aber Männer in meinem engsten Umfeld in der Vergangenheit, diese Männergrippe-Geschichte, also ich habe natürlich keine Ahnung, wie krank die dann wirklich waren und so weiter und so fort. Aber ich habe das so im Vergleich, Männer, mit denen ich sehr viel zu tun habe, die ich krank gesehen habe, und meine Mitbewohnerinnen, die ich krank gesehen habe, so als direkten Vergleich. Die haben im Homeoffice weitergearbeitet, meine Erkältung. So, ne? Im Normalfall haben die so gut es geht weitergearbeitet im Homeoffice. Ja, die haben sich ja dann irgendwie auf die Couch gehauen oder ins Bett gelegt, abends haben nicht mehr viel gemacht und so weiter und so fort. Bei den Männern, gut, da war ich dann oft auch die direkte Bezugsperson, die haben dann schon sehr gelitten. Also die haben das sehr ausgedrückt, dass sie gerade, wie schlecht es ihnen geht und wie sie leiden. Und ich weiß natürlich immer nicht, wie krank die Person wirklich war. Und wie ich da selber in der Situation, ich habe es nicht selber empfunden. Aber es wirkt halt immer so, als ob die halt sehr gerne jetzt so leiden, so laut leiden. Und nicht im Sinne von, ich lege mich jetzt halt aufs Bett und kuschel mich ein und trinke meinen Tee.
Okay, aber das ist doch ein super Ansatz, weil da können wir jetzt ein bisschen reingehen, weil ich finde das ein genau super spannendes Feld. Weil, also, wir haben einen Mythos, also sprechen wir es ein bisschen irgendwie so einfach aus. Die Frauen lachen drüber, wenn Männer irgendwie so eine Grippe haben oder krank sind, dann sind ein riesen Gedöns drum machen und sagen irgendwie so, oh Gott, wie schlimm und was weiß ich was. So. Also das eine Bild ist, also wenn die Männer zu wehleidig sind, oder wie wollen wir das formulieren? Nein, aber was ist es denn? Weil wenn die so mit, also du sagst, du hast nicht das Gefühl, dass sie so krank sind,
wie sie tun. Nein, ich sage, ich weiß es nicht. Ich sage, sie leiden laut. Ich sage, sie drücken sehr stark aus, wie schlecht es ihnen geht. Und
okay, aber es ist ja nicht so, dass es klingt, als würde man ihnen das abkaufen. Also da schwingt so ein bisschen.
Ja. Ich meine, du kannst dich auch ins Bett legen und krank sein. Und wenn ich den Kopf reinstecke und frage, hey, kann ich dir was vom Einkaufen mitbringen? Soll ich dir eine Wärmflasche machen? Einfach ja, danke, Amen sagen. Szenario 1. Oder ich komme halt schon zur Tür rein. Oh, es geht mir so schlecht. Oh mein Gott, ich bin so krank. Und das klingt jetzt sehr wertend, ich weiß. Aber dieses immer wieder wiederholen, wie schlecht es einem geht, darum geht es mir.
Ja, also, da ist jetzt jemand, der sagt sehr oft, wie schlecht es ihm geht. Ja. Wir wissen nicht, wie schlecht es ihm geht.
Aber es geht der Person ja gut genug, dass sie noch rumlaufen kann.
Gut,
es geht der Person
also,
gut genug, dass sie mit mir redet. Es geht der Person gut genug, dass sie aufrecht sitzen, stehen, sonst was kann.
Gut, das bedeutet, also können wir jetzt einfach so total neutral sagen, es geht ihm eigentlich besser, als er tut.
So wirkt es zumindest,
genau.
Ja.
Genau, so. Das ist jetzt das eine Bild, richtig? Also das eine Bild ist, dass wenn sie mal solche Situationen haben, wird er dann oft drüber gespottet und gelacht und so, oh, die Männergrippe, weil das ist ja jetzt nicht so, dass es was Positives ist, sondern es ist schon definitiv ironisch gemeint, so, oh, Männergrippe. Machen sie es aber nicht, also gar nicht, weil das ist ja das andere Extrem. Also dieses, du bist nicht krank, du bist nicht schwach, du hast keine Schmerzen, du hast gar nichts. Das geht ja dann wieder in dieses andere Extrem. Also, wo ich hin will ist, also das eine, wenn er macht, es kommt nicht gut an, ist nicht gut, weil es nicht real ist, sagen wir mal. Ja? Weil es nicht ganz, vielleicht aber auch nicht dem entspricht, wie Frauen mit solchen Situationen umgehen.
Weiter.
Und das andere Extrem ist ja, und das ist ja dann wiederum das, was ich im Allgemeinen eben so ein bisschen irgendwie so kritisiere, auch unter den Männern und allgemein, ist ja das, dieses Bild, dass du als Mann gewisse Dinge eben nicht so handhabst. Also er soll auch nicht eben so jammern, wenn er jetzt noch halbwegs irgendwie so einigermaßen normal gehen kann und Ding ist und halt einen dicken Schädel hat und trotzt, dann hat er halt eine Grippe, der soll sich halt nicht so anstellen.
Nee, er kann ja sagen, hey, ich bin krank. Fertig aus.
Sagen, fertig aus, genau. Einfach nur so fertig aus. Man braucht ja nichts sagen jetzt und das zelebrieren, dass es ihm schon so schlecht geht und so
ja,
weiter.
Ja, aber du redest jetzt halt wieder von den krassen Extremen. Es gibt ja auch immer einen Mittelweg. Ne? Es gibt ja, also ich meine, ich erkenne ja, also ich, wenn mir eine Person sagt, ich bin krank, ich würde heute gerne lieber eine ruhige Kugel schieben, falls wir uns sehen wollen, stell dich drauf ein, ich werde scharf essen, ich werde bisschen lethargisch sein, sowas in der Richtung. Alles fein, alles gut.
Aber um jetzt ein Beispiel irgendwie so, ich kenne nur zwei Arten von Zahnarztbesuch Menschen. Die einen, die nie sich die Spritze geben lassen, egal wie weh es tut. Und die anderen, die irgendwie so die absolute Betäubung brauchen, weil sie ohne, das geht nicht. Und es gibt nicht so ein bisschen Spritzen, gibt es halt nicht. Sondern es ist halt einfach so, entweder mit oder ohne. Und das ist das Ding, jetzt versuche ich einfach diesen Bogen zu machen, wo ich glaube, dass halt eben auch dieses Männergesundheitsthema, dass wir da jetzt wieder in dieses Ding kommen, ein natürlicher Umgang. Ich kann jetzt nur von mir reden, weil wir ja hier von... Ja? Einen natürlichen Umgang mit gewissen Themen habe ich so nicht gelernt. Also meiner Generation wurde beigebracht, gewisse Dinge hat ein Mann nicht. So, das hat sich heute hoffentlich irgendwie so verbessert. Aber es ist immer noch, es spielt meiner Meinung nach immer noch eine kleine Rolle, wenn ein 2-Meter-Typ eine Grippe hat und so jammert, dann wirkt es ein bisschen komisch. Seien wir ehrlich.
Ja, aber wirklich eine Grippe haben und eine Erkältung haben und so tun, als hätte man eine Grippe, ist ja ein Unterschied.
Ja, aber es ist ja in beiden Fällen trotzdem, auch ein 2-Meter-Mann kann dann umfallen, wenn er eine echte Influenza hat. Ist mir schon klar, aber was ich sagen will ist, es ist trotzdem so, dass wir irgendwie nicht ausgesprochen eine Erwartungshaltung haben, wie gewisse Dinge eigentlich sein sollten, habe ich das Gefühl. Ist das nicht so?
Ja, meine Erwartungshaltung ist, wenn ich mit einer Erkältung rumlaufen kann, dann kann man das auch.
Ah, Wahnsinn.
Ja, mhm,
genau.
Ich setze ja keine höheren Standards an Männer. Ich setze nur den gleichen Standard.
Mhm.
Die dürfen sehr gerne den ganzen Tag schlafen und stumm vor sich hin leiden, wenn sie eine echte Grippe haben. Da streichle ich ihn gerne über den Kopf.
Stumm vor sich hin leiden.
Ich koche ihm gerne Tee. Mhm. Ich mache ihm gerne eine Wärmflasche. Mhm. Ich packe sie gerne dick ein. Ich koche ihnen auch ihr Lieblingsessen, wenn sie das wollen. Mach ihnen Suppe.
Ja, aber schau, ich glaube, dieses Stumm. Und ich glaube, das Stumm ist bei Männern nicht gut. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir zu viel stumm machen.
Das stimmt.
Und das ist,
aber dann muss man halt den Mittelweg lernen.
Okay, und jetzt könnten wir ja sagen, ich meine, wir reden ja ab und zu, dass diese Pendelgeschichte, dass es jetzt erstmal in dieses eine Extrem irgendwie so, vielleicht pendelt sich es ja dann irgendwo gesund in der Mitte wieder ein.
Mhm.
Weil, ich meine, wir wissen beide und haben bestimmt auch ein bisschen was drüber gelesen, dass dieses ganz Stumme, was Männer ja irgendwie so praktizieren,
das ist nicht gut, das
nicht gut.
Ja.
So.
Ich hätte jetzt aber noch eine Frage, sorry, dass ich dich unterbreche.
Bitte.
Der Mythos Männergrippe, den kenne ich ja gefühlt seit 15, 20 Jahren. Gab es den zu deiner Jugendzeit denn auch schon?
Ja,
mhm.
Den gab es quasi so diese Veräppelung, diese Geschichte, wie Männer mit Krankheiten umgehen, gab es schon immer. Also für mich kenne ich seit meiner Kindheit.
Okay. Ich möchte nochmal betonen, es geht mir nur um Erkältungskrankheit. Es geht nicht um richtig fettkrank, Fieber im Bett.
Also ich bin da völlig entspannt und ich kann irgendwie so das sagen und das meine ich auch wertfrei. Ich glaube, dass Frauen bei gesundheitlichen Geschichten und bei körperlichen Geschichten viel mehr einstecken können, viel robuster sind. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt der Realität entspricht oder nicht. Ich meine das jetzt nicht wissenschaftlich. Da gibt es auch wissenschaftliche Ausarbeitungen, Schmerzgrenzen, bla bla bla. Das meine ich gar nicht, sondern gefühlt und persönliche Erfahrung würde ich sagen, dass Frauen ganz anders damit umgehen können und es auch tun. Also die sind wenn sie krank sind, können die das viel besser verarbeiten oder damit umgehen und sind viel härter im Nehmen, als Männer das sind. Ist so.
Was übrigens auch nicht immer gut ist, weil auch wenn ich jetzt gesagt habe, die arbeiten dann noch im Homeoffice, wenn sie krank sind, es ist auch nicht immer das Gesündeste, das so zu machen. Ne? Also
nein, das ist ja dann wieder der nächste Punkt. Ich meine, ich war schockiert, dass der Punkt Alkohol und Rauchen bei Männern irgendwie so quasi mit einfließt in die Bewertung, warum Männer lifestyle-bedingt irgendwie so mehr Krebs haben. Fand ich schockierend. Und dann war für mich natürlich die Frage, ja, aber warum trinken denn Männer mehr und rauchen denn Männer mehr?
Also ich glaube, das war früher gesellschaftliche Erwartung, deswegen schließt sich die Lücke ja jetzt langsam von der falschen Seite leider, weil
Frauen, es
hauptsächlich, mehr Tote durch Lifestyle als weniger.
Im Allgemeinen? Oder
das weiß ich jetzt nicht, sorry, falsch ausgedrückt. Quasi die Frauen schließen von unten die Lücke, aber wünschenswert wäre ja, dass die Männer von oben die Lücke schließen. Also dass es quasi weniger Lifestyle-Erkrankte gibt bei Männern. Dadurch, dass nicht mehr so ein Ding ist, aber es halt quasi von der anderen Seite ist. Was wollte ich jetzt noch sagen?
Und noch ein Punkt, während du überlegst, wenn ich darf. Ich fand es auch schockierend, dass Männer viel mehr Suizid machen als Frauen.
Da. Ja, genau. Da sitzen wir beim Thema Gesundheit von Männern, weil da habe ich Thesen dazu. Also erstmal möchte ich dazu sagen...
Ich auch, aber du zuerst.
Erstmal möchte ich dazu sagen, Männer zwar erfolgreich häufiger Suizid durchführen als Frauen, aber Frauen häufiger versuchen, Suizid zu vollziehen. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie macht man das? Was grinst du da denn jetzt?
Naja, ich frage mich, woran das liegt, also wie das zustande kommt.
Naja,
Ist das... Also, ohne es zu wissen, ist das quasi eine Art Extremhilfeschrei gewesen oder war es, weil sie es nicht besser wissen, wie man es macht? Also da gibt es bestimmt
auch nicht.
Ich auch nicht, aber ne, so, deswegen musste ich jetzt so ein bisschen...
Aber Frauen sind ja auch öfter in Psychotherapie. Aus Gründen. Ich habe aber auch die These, weil ich auch gelesen habe, dass Depression bei Männern häufig nicht erkannt wird, weil, was ja sonst in ganz, ganz vielen Fällen, also in klassisch körperlichen Geschichten, ist es ja so, dass die Symptome, zum Beispiel beim Herzinfarkt, diese ich habe Schmerzen im Arm-Geschichte, die oft ein Zeichen für Herzinfarkt ist, kommt ganz oft bei Männern vor und ganz selten, also was nee, anders, kommt bei Männern vor und bei Frauen seltener. Bei Frauen sind es quasi andere, untypischere Symptome und da wird halt als Standard das Symptom beigebracht und man sucht da, also die Diagnostik hat quasi als Standard den Mann und die Symptome, die bei Männern vorkommen und das ist ja oft in der Medizin ein Problem. Dennoch ganz, sorry, ich lenke gerade voll ab, aber ganz kurzer Ausflug, weil ich beim Googlen darauf gestoßen bin, dass Schluckauf bei Frauen wohl manchmal ein Symptom von Schlaganfall ist. Da hatte ich dann kurz Panik, weil ich sehr häufig Schluckauf habe. Aber ich glaube nicht, dass ich Schlaganfälle hatte. Dann zurück dazu. Und ich glaube, in dem Fall ist, dass das tatsächlich mal einer der Fälle ist, wo die Frau und ihre Symptome als Standard gesehen werden und deswegen die eventuell Männersymptome nicht sofort als Depressionen eingeordnet werden. Und tatsächlich sind sowohl Symptome von der Depression, die bei Männern häufiger vorkommen, hoher Alkoholkonsum, viel Rauchen und Aggressivität, dass das so ein Ding ist. Und dann bin ich ja noch ein bisschen in so ein Rabbit Hole gefallen, weil Hysterie war ja früher ein Krankheitsbild in der Vorstellung der Menschen. Und ich weiß nicht, ob du weißt, woher das Wort kommt.
Nein.
Das leitet sich vom Griechischen ab und ist also Teil davon das griechische Wort für Gebärmutter, weil nur Frauen haben ja Hysterie. Und da wurde quasi alles, also bis zurück ins alte Griechenland, in unterschiedlichen Ausprägungen und so weiter und so fort, alle Sachen, das heißt jetzt emotional, aber auch körperliche Probleme, die männliche Ärzte nicht einordnen konnten, bei Frauen, wurden unter Hysterie zusammengefasst. Und die Lösung dafür war halt von, du musst heiraten und Kinder kriegen, damit deine Gebärmutter sich beruhigt und damit sich deine körperlichen Symptome verbessern, bis hin zu, wir entnehmen dir die Gebärmutter operativ, damit du nicht mehr hysterisch bist, so nach dem Motto. Und dann irgendwann kam halt dieses psychotherapeutische Ansätze und dann ist auch übrigens die, also so 19. Jahrhundert ist ja ungefähr so die Schwelle mit Psychotherapie ist ein Thema, dann ist sehr schnell die Hysteriediagnose abgefallen in Anzahl pro Jahren. Also dann ist es so ein bisschen aus diesem Verständnis raus weggekommen. Aber ich glaube eben, so, um jetzt zurück zum ursprünglichen Punkt zu kommen, dass dadurch, dass dann das so als Krankheitsbild und als Grundlage für Psychotherapie und daraus wurden dann ja gefühlt zu Depressionen oder sonst was, Frauen der Standard sind, also in dieser Diagnosekriterienauswahl. Und was ja auch oft ein Ding ist, dass Frauen stärkere Hormonschwankungen haben, was sich ja auch oft auf so Depressionsgeschichten auswirken kann. Mhm. Nichtsdestotrotz, zurück zum eigentlichen Thema, sollten Männer öfter in Psychotherapie gehen.
Ja, aber können wir ganz kurz irgendwie so da ein bisschen reingehen in Form von, ich finde ja solche Sachen jetzt speziell Psychotherapie und auch solche Themen, Depression und Co. ist ja, also wir sind zum Glück so weit in der heutigen Zeit, dass wir entspannt allgemein darüber reden. Weil es gab schon, also in meiner Jugend, hätte ich gesagt, war das schon so, das hatte schon einen sehr negativen Touch. Also egal, ob Mann oder Frau. Also es wäre so, was? So dieses Krank-Psychotherapie und so. Und heute lässt man sich ja schneller, öfter professionell helfen. Und man hat verstanden, man kann sehr gut helfen in einigen Bereichen. Ich glaube aber auch, dass da auch irgendwie so eine Übertreibung irgendwie so stattgefunden hat oder stattfindet, aber egal. Aber so einen kleinen Punkt habe ich. Also jetzt komme ich wieder von der Historie zu heute. Es ist schon so, dass Männer, du willst es nicht hören, aber aus der Vergangenheit Alleinverdiener, Druck, Stress, ne, so diese ganzen Geschichten. Und ich glaube, dass da eine sehr lange Historie von Krankheitsbildern da sind, die nie behandelt wurden, weil A, das sehr verpönt war, sehr negativ gesehen wurde allgemein. Plus der Zusatz, dass du als Mann, also, nee, sowas hast du nicht. Also die meisten Männer würden sich ja das nicht eingestehen, weil das Schwäche bedeutet, falsch und schlecht und was weiß ich was. Völlig wertfrei. Ich glaube, dass die Frauen damit viel weiter sind und sagen, ich brauche Hilfe und das machen. Und die Männer immer noch dieses Bild im Kopf haben, auf gar keinen Fall darf ich das machen. Und jetzt sollten wir ein bisschen darüber diskutieren, A, gibt es dieses Bild? Und B, wie können wir dieses Bild ändern? / denkst du, also ich denke, dass dieses Bild heute immer noch so ist. Nicht mehr so extrem wie früher, aber es ist immer noch da.
Also erstmal finde ich es natürlich ganz toll, dass du mir ausnahmsweise mal zustimmst, wenn ich das jetzt so rein interpretieren darf, dass traditionelle Rollenbilder gar nicht für alle Menschen das Perfekte sind und dass das Probleme mit sich bringen kann.
Ich habe ja noch nie das Gegenteil behauptet.
Und dass diese Entscheidung zu diesem traditionellen Rollenbild, auch wenn man glaubt, dass es das Richtige für einen ist, nicht immer das Richtige für einen selber ist. Mhm. Auch wenn man das selbst sich so
Aber übrigens denkt. Irgendwie so beim Googlen heute, wie du so schön gesagt hast, habe ich das tatsächlich auch irgendwie so mir angeguckt, dass dadurch, dass jetzt das Verhältnis dieser Druck und Co. Durch das Angleichen heutzutage bei den Frauen jetzt viel mehr geworden ist und dass sie jetzt quasi unter diesem neuen Rollenbild quasi ganz neue zusätzliche Belastungen bekommen haben. Also sie haben andere Themen in der Vergangenheit gehabt, als sie quasi nicht gleichberechtigt waren, die Frau zu Hause und Co., hatten sie kein Mitspracherecht, bla 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 und so. Also gab es viele Nachteile. Aber, was ich spannend fand, war, eines der Vorteile war, es war Klarheit und sie hatten diese psychologische Dynamik, die sie heute haben, mit eben erfolgreiche Mutter, erfolgreiche Businessfrau, bla bla bla. Also dieser Druck hat sich wohl sehr stark für die Frau von heute verändert. Also jetzt nur mal so als Randnotiz. Ja. Ne, so. Und Was ich sagen wollte, wir sind ja bei dem Thema Männergesundheit gewesen.
Ich möchte trotzdem noch einen Punkt reinwerfen. Das liegt aber oft daran, dass Frauen zwar die gleiche, selbst also wenn sie die gleiche Arbeitszeit, Lohnarbeitszeit haben, oft trotzdem eine höhere Zeit an Care-Arbeit reinstecken, weil in diesen Beziehungen der Mann quasi den Haushalts-Care-Arbeit sonst was Teil noch nicht nachgezogen hat.
Ja, ja. Also von mir aus. Aber sie haben halt jetzt noch mehr Belastungen. Also es hat sich halt verschoben. Sie haben halt jetzt zusätzliche Punkte in ihrem Leben bekommen. Ich begrüße das.
Ja, du findest es toll.
Ich finde das großartig. Mhm. Aber anyway, dieser Punkt ist definitiv ein Punkt, den wir bei den Männern als Learning großschreiben sollten, dass sie anders mit diesen Themen umgehen, mehr auf ihre Gesundheit achten. Und parallel dazu wäre es wünschenswert, wenn das keine negativen Folgen hat bei der Entwicklung in Form von, dass sie eben als Männergrippe und Co., dass das als Schwäche gesehen wird.
Ja, das wäre wünschenswert, aber wenn man so auf die Frauen emanzipieren sich der letzten 100 Jahre guckt, dann wird man sehen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es nicht auch ein bisschen ein, wie drücke ich das jetzt aus, dass es nicht auch die Phasen gibt, in denen noch Bewusstsein dafür geschaffen werden muss, dass das, okay, du guckst mich so kritisch an, okay, lass mich kurz überlegen. Also dass zum Beispiel, ich nehme jetzt das Frauenbeispiel, weil wir jetzt gerade drüber geredet haben und es da einfacher zu verbildlichen ist. Zum Beispiel hatten anfangs Frauen, die gearbeitet haben, ja auch stark damit zu kämpfen, also nach diesem 50er-Jahre-idealen Rollenbild-Gedöns, stark damit zu kämpfen, dass wenn sie gearbeitet haben, sie nicht automatisch Rabenmütter sind. So. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir drum rumkommen werden, und es werden ja nicht alle so gesehen haben, nicht die gesamte Gesellschaft, aber halt ein Teil, der noch nicht so weit war oder das halt nicht so wollte, nicht so gut fand, hat es halt so gesehen. Und ich glaube nicht, dass wir drum rumkommen werden, dass Männer, und zwar auch von anderen Männern, nicht nur von Frauen, diese mit Vorurteilen oder sich damit zu kämpfen haben werden, zu etablieren, dass es okay ist, dass sie öfter zum Arzt gehen, dass es okay ist, dass sie zur Psychotherapie gehen.
Dass es okay ist, dass sie Angst haben, dass es okay ist, dass sie Schmerzen haben.
Ja.
Und ja, ja, fände ich gut. Fände ich tatsächlich gut. Ich meine, ich hatte dir ja irgendwie so von meinem Zahnarztbesuch erzählt. Ich bin als Angstpatient quasi von Männern weg zu einer Zahnärztin, weil ich die Hoffnung hatte, es war halt einfach falsch gedacht, dass eine Zahnärztin vielleicht vorsichtiger und sensibler mit mir umgeht als Person. Und als ich dann sehr ängstlich irgendwie so in diesem Zahnarztstuhl saß, war tatsächlich ihre Aussage irgendwie so, ey, was ich denn für ein Mann sei, dass ich jetzt irgendwie so vor so kleinen Instrumenten und so irgendwie so Angst habe. Und da habe ich mir gedacht, alles klar, muss ich mir nicht anhören und bin gegangen. Aber fand ich interessant. Also ich hatte für einen Moment die Hoffnung, dass ich da Zuflucht finde, habe sie nicht bekommen.
Aber das ist immer so eine Erwartungshaltung von dir, mit der ich zu kämpfen habe innerlich, dass du, so, das klingt jetzt sehr böse, wenn ich das so sage, ich habe immer das Gefühl, du hast den Anspruch an Frauen, dass sie alles besser machen. Weil...
Super Punkt, ja.
Mhm. Weil? Zum Beispiel, wenn ich davon rede, dass drei Rollenbilder anerzogen sind, und dass diese Einstellungen entzogen sind, dann rede ich ja, also das drücke ich natürlich dann falsch aus. Ich rede ja nicht nur von der Erziehung zu Hause oder von Lehrbeauftragten, sondern ich rede ja von der Sozialisierung allgemein. Und dann geht es irgendwie mal ganz schnell in so eine Richtung, das kommt, ja, aber Mütter. Und es sind ja nicht nur die Mütter. Und ich meine, diese Frauen sind ja auch Teil des Systems. Also die sind jetzt auch nicht nur, weil sie Frauen sind, sehen sie ja nicht, oh mein Gott, patriarchale Struktur hier, patriarchale Struktur da, schwierig. Die sind ja auch Teil von dieser ganzen Bubble und es ist ja auch für die nicht so, dass sie da komplett sich von lösen können. Und ich meine, ich habe auch schon, ich saß auch schon beim Arzt und dann wurde mir gesagt, wie, also als ich noch jugendliches Kind war, wie tapfer ich doch jetzt war und dass ich das ja besser durchgestanden hätte als so mancher Junge und so. Das sind ja alles so Glaubenssätze, die dir auch dein Leben lang eingeimpft werden. Mhm. Und das sind auch Frauen nicht frei von. Also so ein bisschen vom Anspruch lösen, dass Frauen das perfekt machen. Auch Frauen sind Teil dieses Systems.
Ja, du hast ja von dem Anspruch und von deiner Aussage hast du recht. Aber in der Realität wird mir ja öfter gesagt, dass ich gewisse Dinge nicht so mache, weil ich Mann bin.
Ja.
Und eine Frau würde das anders machen. So wird mir das erzählt. Mhm. Und wenn ich dann aber sage, ah, okay, und da du das ja als Frau anders machen würdest, sagst du mir wieder, warum setzt du jetzt auf einmal das anders an?
Okay, dann
und deswegen denke ich mir, okay, aber was denn jetzt? Also du sagst, du würdest es anders machen, weil du eine Frau bist. Und ich sage, okay, dann erwarte ich, dass du das anders machst, weil du eine Frau bist. Und du sagst dann, nee, also das darfst du nicht erwarten, weil das ist ja genauso wie der Mann drin und ist ja auch nicht frei davon. Und dann denke ich mir, stimmt, ich meine, ist ja auch so. Mhm. Also sie ist ein Erzeugnis von dem, wie es so dieser gesamte Apparat Beziehung, passt.
Sozialisierung,
aber dann müssten wir ja sagen, und das sehe ich halt in der Reality nicht. Das ist meiner Meinung nach oft der Punkt, wo wir uns eben nicht einig sind. Die eine, also für mich jetzt, werden Männer für gewisse Themen kritisiert, dass sie es so machen, wie Männer es machen. Erstmal als Information. Und dann sage ich, okay, wie wäre es denn? Dann sagst du, so und so wäre es besser. Mhm. Und wenn ich dann sage, okay, dann wäre ja für mich der Anspruch, wenn das besser ist, dann möchte ich, dass du das dann aber auch besser machst. Und du sagst, nee, warum? Ich weiß nicht, ob ich es richtig rüberbringe. Also jetzt nochmal, also für mich war dieses Bild, jetzt bei der Zahnärztin zu bleiben, weil mein Bild war, dass sie vielleicht verständnisvoller ist oder sensibler ist. Das war mein Verständnis, weil ich dachte, Mann, Grobmotoriker, bla bla, so, das ist das, mein Bild. So, jetzt können wir darüber diskutieren, dass ich ein altes Bild habe. Aber das war halt mein Bild. Vater, lalala, Mutter, lalala, so diese alten Rollenbilder. Und bei diesen alten Rollenbilder schneidet sie zumindest bei diesen Themen wie sensibel, vorsichtig und emotionaler Empathie, mehr Empathie und Co., schneidet sie besser ab als der Mann. Und das war meine Erwartungshaltung. Also ist ja jetzt nur, und ich finde es ja nicht schlimm. Also ich war ja bei den anderen 5 Männern auch total unhappy. Also ich kritisiere ja nicht, dass jetzt sie dran schuld ist, sondern für mich war das so, das war meine letzte Hoffnung. Und da muss ich einfach sagen, nein, same, same, es ändert sich nicht. Ist halt auch nur eine Zahnärztin.
Es ist halt jetzt 5, die es verkackt haben, gegen eine, die es verkackt hat. Vielleicht, wenn du zu 5 Frauen weiblichen Zahnärztin gegangen bist, hättest du auch eine gefunden, die es nicht verkackt hätte. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz...
Ich habe auch einen Zahnarzt gefunden.
Ja, freut mich auch sehr für dich.
Danke.
Und deine Zähne freuen sich auch sehr darüber. Aber das ist so manchmal... Also, das ist eben so mein Problem manchmal, wenn wir solche Diskussionen führen, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass du erwartest, dass wirklich alle Frauen das dann absolut perfekt machen. Und das Thema ist aber ja, also es ist wie mit... dass Männer mehr verdienen oder Männer leichter befördert werden und so weiter und so fort. Es ist so, dass es trotzdem ein kleiner Teil, also insgesamt ist halt das Niveau bei Männern höher und ein kleiner Teil von den Männern ist halt sehr deutlich weit oben. Das heißt aber nicht, dass es auch Männer gibt, die schlechter verdienen als Frauen. Oder ich nehme jetzt mal ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel aus meinem Leben, ja, oder wir machen das einfach mal zusammen. Im Allgemeinen sind Männer beim Joggen schneller als Frauen. Wenn wir zwei jetzt aber zusammen joggen gehen würden, wäre ich auch schneller als du. Weil ich es öfter mache, weil ich trainierter bin. Das heißt aber nicht, dass ich gegen jeden Mann gewinne, also dass ich schneller wäre als jeder Mann, gegen den ich joggen würde oder sowas in die Richtung. Und so in die Richtung ist es halt, finde ich, auch mit diesen Themen. Ja, es herrscht das Bild vor, dass Frauen im Allgemeinen sensibler sind. Es herrscht das Bild vor, dass Männer im Allgemeinen oder die große Gruppe der Männer, ohne jetzt jeden Einzelnen rauszugreifen, das halt nicht sind. Mhm. Es gibt aber auch eine Schnittmenge an den Leuten, wo Männer sensibler sind als manche Frauen.
Ja, ja.
Und ja, ich habe aber immer das Gefühl, dass du nicht möchtest, dass diese Schnittstelle, also oder nicht dass du forderst, dass Frauen, wenn sie sagen, Männer oder die Gruppe der Männer oder Männer, viele Männer machen das nicht gut, dass dann alle Frauen das perfekt machen. Oder sagen wir, die Frauen, die das sagen, müssen dann alles perfekt machen. Das ist vielleicht eher der Punkt.
Ja, doch. Oder vielleicht. Also, was ich ja schon mal an deinem Beispiel super finde, ist, dass du schon mal tatsächlich das ausgesprochen hast, dass die Männer im Allgemeinen, wenn sie quasi diesen Zustand haben, schneller sind. Mhm. Ist so. Mhm. Ist ja völlig Ding. Und dann hast du von dieser Schnittmenge gesprochen, wo es quasi passt. Ne? So, und dann haben wir einen Teil, wenn wir jetzt das Laufen nehmen, also wir haben einen Teil, der gleich schnell ist, weil der eine ein bisschen untrainierter ist und sie trainierter. Und dann haben wir den Teil, bei trainiert und trainiert sind sie langsamer, schneller. Ist halt so. Mhm. Und das ist ja eine Realität. Und ich glaube, wo diese Diskussion bei uns beiden irgendwie so mit diesem Allgemeinen ist, dass wir da irgendwie so immer wieder anecken. Bei diesen Großen, weil ich versuche das ja dann irgendwie so allgemein zu sehen, weil wenn das allgemein so ist, also wenn sie im Allgemeinen langsamer sind, dann ist es doch Fakt, dass sie allgemein langsamer sind. Und dann wäre jetzt meine Erwartungshaltung, jetzt wenn ich das jetzt auf die Männer ummünze, dass sie im Allgemeinen schneller sind als die Frauen.
Ja, aber dann kannst du ja nicht einen Mann rauspicken und der ist dann zufälliger langsamer als sehr viele andere Frauen. Und dann sagen, du bist enttäuscht davon, dass, weil er jetzt ein Mann ist, er langsamer ist.
Du hast natürlich recht. Ich hätte alle Zahnärztinnen Deutschlands testen müssen und alle Zahnärzte in Deutschland, damit wir ein echtes Bild haben.
Aber weißt du, ich habe jetzt halt den Punkt, das Gefühl, dass du ihren Vorwurf machst, dass sie eine Frau ist und nicht sensibel genug war. Weil als Frau hätte sie ja sensibler sein müssen. Dass deine Erwartung an einen Zahnarzt, Zahnärztin, die mal dich als Angstpatient ernst nimmt, enttäuscht wurde, es tut mir sehr leid für dich.
Ja.
Und ich freue mich sehr für dich, dass du jemanden gefunden hast, der das schafft, dich da also durchzubegleiten.
Aber verstehst du, dass ich bei ihr die Erwartungshaltung hatte, weil ich ja mit diesem Gedanken zu ihr gegangen bin? Weil ich die Hoffnung hatte.
Aber hat natürlich. Sie denn geworben, dass sie für Angstpatienten gut ist?
Ja.
Aber dann hättest du das dazu sagen müssen.
Weil ich bin ja quasi nur zu Ärzten gegangen, die angeblich Angstpatienten irgendwie so behandeln. Vielleicht war das ja ihre Methode.
Aber dann haben dich ja die fünf anderen männlichen Ärzte doch auch enttäuscht, die als Angstpatienten...
Ja.
Aber bei der Frau betonst du es.
Nein. Ich betone es nicht bei der Frau, sondern du hörst die Betonung, weil ich das sage, weil ich bin dahin.
Aber du hast, das war...
Warte, Moment. Also, natürlich gibt es eine Zusatzbetonung, weil ich ja dann was Neues ausprobiert habe. Also ich war bei fünf Ärzten, männlich, und es hat nicht funktioniert. Ich war nicht gut. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, dann gehe ich zu einer Ärztin, vielleicht... So, ich formuliere es ja aus. Ich dachte mir, vielleicht macht die das anders, weil sie eine Frau ist. War meine persönliche Haltung. Ist so. Mhm. Bin hin, wurde enttäuscht. Und ich sage jetzt nicht so, weil sie eine Frau ist, weil sie Ding ist, sondern meine Hoffnung war, dass sie es besser macht. Hat sie nicht, alles gut. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Aber ja, ich persönlich habe die Hoffnung gehabt und gedacht, dass sie es vielleicht besser macht. Und da ging es mir ums Emotionale und nicht das Handwerkliche. Bei dem Handwerklichen weiß ich gar nicht, was, wie, wo. Das ist ja dann der nächste Schritt. So weit kam es ja gar nicht. Aber mir geht es jetzt nur darum, dass das natürlich meine Erwartungshaltung war. Und ja, ich habe da Vorurteile zum Positiven, meiner Meinung nach, die du nicht als positiv siehst, okay, einverstanden, dann versuche ich die wegzumachen und ja, also auch bei den guten Sachen sind wir gleich, weil das war ja mein persönliches Ding, dass sie empathischer ist.
Du hast eine höhere Erwartungshaltung an Frauen.
Mhm. Okay, ja.
Weil der Fall war ja jetzt tiefer, dass es sie es auch nicht war, oder nicht?
Mhm. Ich habe bei dem Punkt Empathie und Co. hatte ich eine höhere Erwartungshaltung. Das stimmt.
Hast du die immer noch, seit du mich kennst? Sorry.
Nein, es hat sich wirklich dramatisch verändert. Ich danke dir dafür. Ja.
Ja. Schön, dass ich dir helfen konnte.
Ja. Also sehr, absolut. Absolut. Ja. Danke dafür. Ah, sehr gut. Aber zusammenfassend.
Also ja.
Aber jetzt tatsächlich im Ernst. Würdest du jetzt sagen, ich meine aus deiner Perspektive, weil ich meine, du siehst ja diese Sachen auch, würdest du sagen, dass die Männer den gleichen Zugang, Support und auch das gleiche Gehör haben bei ihren Themen, wie Frauen das haben?
Gesundheit.
Unter dem.
Da weiß ich, ich habe natürlich nie reine Männerrunden Gespräche gehabt. Ich fange jetzt bei der psychischen Gesundheit an. Ich bin mir aber sehr sicher, dass diese ganzen emotionalen Themen in Frauenrunden im Allgemeinen, nicht immer, einen größeren Stellenwert haben und dass man halt da einfach schon sehr viel mehr sich Gedanken drüber macht und dadurch ein anderes Bewusstsein entwickelt. Weil was ich an Gesprächen, also jetzt keine krassen Depressionsgespräche oder so im Allgemeinen, aber so, was man an das beschäftigt mich, wie mache ich das und so und wie geht ihr denn damit um, Gesprächen mit Freundinnen hatte, das ist, glaube ich, schon eine andere Dimension, als ich es mir bei Männern vorstelle. Das kann aber natürlich ein Vorurteil sein. Und so körperliche Gesundheit, die wirklich spezifischen Frauenthemen, sehr offensichtlich, dass Frauen da einen anderen Zugang haben. Also allein schon wegen Menstruation, ehrlicherweise. Du beschäftigst dich ja viel mehr mit deinem Körper, was passiert jetzt jeden Monat mit mir. Und so ein Zyklus ist ja auch, macht ja auch immer was mit dir. Also du beschäftigst dich einfach viel mehr mit, was passiert gerade mit meinem Körper. Und ich glaube, das könnte auch ein bisschen ein Thema dazu haben. Und ich würde sagen, im Allgemeinen, nicht unbedingt in meiner Familie, aber im Allgemeinen, ist ja dieses, ich gehe zum Arzt und ich lasse das anschauen, wenn irgendwas ganz komisch ist. Also jetzt nicht, ich habe einen Schnupfen, ich gehe zum Arzt, aber also ich fasse es anders zusammen. Ich glaube, Frauen gehen mehr zum Arzt, wenn irgendwas seltsam ist. Nicht, dass es immer was bringt, weil Frauen nicht immer unbedingt ernst genommen werden beim Arzt. Aber ich weiß, dass der Hausarzt meiner Onkels mal zu ihnen gesagt hat, euch sehe ich auch nur, wenn was weghängt. Weil die nur zum Arzt gegangen sind, wenn sie sich
irgendwas weggeschlagen haben.
Ja, also, so beim Holzhacken also, oder so.
So
und das ist ein Problem, finde ich.
Genau. Und da sind halt eben mehrere Punkte, die mit einfließen. Also auf das eine ist, dass sie viel zu spät gehen. Mhm. Selten gehen, Vorsorge sowieso nicht. Mhm. Und ich glaube, dass das mehrere Gründe hat. Also auf der einen Seite ist es bestimmt Bequemlichkeit, parallel dazu ist es auch Angst. Ich glaube, dass viele Typen auch Angst haben vor Ärzten und so weiter, vor dem, was sie dann erwartet. Und ich rede jetzt nicht davon, von dieser unangenehmen Untersuchung beim Urologen, sondern ich rede davon, dass du einfach so allgemein zum Arzt gehst, vielleicht wird da was entdeckt und dann machst du irgendwas auf, was will man gar nicht wissen. Also ich glaube, dass Männer das irgendwie so viel besser verdrängen. Und bei den psychischen Geschichten, und das wäre irgendwie so eine spannende Geschichte, weil da sollten wir mal wirklich eine ganze Folge machen. Ich glaube, dass wirklich diese psychischen Sachen bei Männern extrem schief laufen. Ich hoffe und denke, dass es bei der neuen Generation besser ist, dass sie offener damit reden. Aber ganz ehrlich, also ich kann mich nicht früher oder auch heute daran erinnern, dass in meinem Umfeld die Männer über den Druck, über den Stress und über dieses Gesamtpaket, was sie gefühlt Also muss ja gar nicht die Realität sein, aber so dieses, die Verantwortung, dieses Gefühl, die Kinder, Familie, Arbeit, funktionieren zu müssen und Alleinversorger sein zu müssen, also jetzt aus der Vergangenheit. Mhm. Und ich habe selten bis noch nie wirklich dieses offene Gespräch in meinem großen Bekannten- und Freundeskreis gehört, dass Männer dann sagen irgendwie so, ich ersticke unter diesem Druck, ich komme mit diesem Druck gar nicht klar, ich schaffe das nicht, das gibt's nicht. Kenne ich nicht. Weil das ist zum Beispiel eine Geschichte, wo ich glaube, dass es total ungesund ist, dass sie diese Geschichten gar nicht thematisieren.
Ja.
Und ich kann jetzt nur so einen ganz anderen, ein super, ich sage jetzt mal, ein Beispiel aus einer anderen Konstellation, die aber auch damit reinfließt, irgendwie so benennen, weil es ist etwas, was wir öfters besprechen, auch ironisch bearbeiten unter Männern, ist zum Beispiel Trennung. Ja? Also Beziehung, Trennung. Ich mache jetzt ein übertriebenes Bild von beiden Seiten. Also Paar trennt sich nach 5 Jahren Beziehung. Mhm. Ich sprich's jetzt einfach so aus, wie ich denke. Sie heult 3 Tage, redet 8 Tage mit ihren Freundinnen. Am 12. Tag geht sie mit ihren Freundinnen heulend auf irgendeine Party. Nach 4 Wochen heult sie schon nicht mehr und redet kaum noch drüber. Und nach 2 Monaten hat sie schon vielleicht ein Ablenkungsdate. Mhm. Der Typ redet gar nicht drüber. Wenn gefragt wird, wie es ihm geht, ist alles super. Das ist alles perfekt. Nach 6 Monaten ist immer noch alles perfekt. Also man redet gar nicht darüber. Ist vielleicht auch schon irgendwie so im Ausgehmodus und was weiß ich was. Hat aber null innerlich das verarbeitet, null rausgespuckt, null verdaut, noch gar nichts. Also um es einfach so, das eine ist halt einfach so dieser innere Pickel und der andere ist halt einfach ausgedrückt, raus, gesunde Heilung und gute Haut. Und das andere bleibt Monate, wenn nicht sogar Jahre unter der Haut und ganz schlecht. So.
Also das hatten wir ja schon mal gesagt, wäre ja auch ein eigenes Thema an sich. Ne?
Genau, sollten wir mal machen. Würde mich freuen.
Aber jetzt, welchen Tipp würdest du den Männern mitgeben, zwecks auf Gesundheit achten? Einen Tipp, den du jetzt in den Raum werfen
Ich hätte darfst. Für beide Seiten einen Tipp. Ich meine, ich weiß, das habe ich auch gelesen, das hast du mir auch gesagt, dass wenn sie in einer festen Beziehung sind, dass durch ihren Einfluss sein Gesundheitsfaktor sich verbessert, weil sie ihn dazu bewegt, Kontrolle und geht zum Arzt und macht dies und jenes, finde ich mega. Aber wir haben ja auch sehr viele, die nicht in einer Beziehung sind. Ich fände es gut, wenn Männer speziell auch, weil ich glaube, wenn sie anfangen, mit ihren psychischen Themen anders umzugehen im Allgemeinen, dass sie auch diese körperlichen Themen besser behandeln werden. Also ich würde mir wünschen, dass Männer offener und transparenter mit ihren Themen umgehen. Und parallel dazu würde ich mir wünschen, dass das als positiv gewertet wird und nicht als Schwäche oder nicht negativ von der Frauenwelt, dass es eine Unterstützung findet, dass Männer sich in dieser Richtung bewegen.
Also, aber ich habe da eine kurze, und ich meine es wirklich ernst, eine kurze Frage. Glaubst du, dass das größere Problem die Frauen sind oder das männliche Umfeld am Anfang? Weil so jetzt zumindest eine Partnerin, also
ich würde sagen, die Partnerin, weil das Objekt der Begierde in dem Fall jetzt, wenn wir jetzt von einer heterosexuellen Beziehung reden, würde ich sagen, ist in der Konstellation die Partnerin das wichtigere Kriterium als jetzt Männer, weil ja, auch die Männer sehen das natürlich als Weichei-Gedöns. Auf der anderen Seite, jetzt kommen wir wieder zu diesem Männergrippe-Ding, wissen ja Männer, wie das ist, wenn du gewisse Themen hast. Also ja, es muss sich gesellschaftlich grundsätzlich auf beiden Seiten ändern. Deswegen habe ich ja gesagt, der Tipp wäre auch, sie brauchen die Unterstützung von der Frauenwelt.
Aber wieso glaubst du denn dann, dass wenn der aktuelle Faktor, der beste oder der aktuelle Gesundheitsfaktor eine Partnerin ist, dass die Frau das größere Problem in diesem Bild wäre als die Männerwelt, also die Partnerin? Also dass du sagst, dass diese Anerkennung mehr von der Partnerin kommen muss als von den Männern im Allgemeinen. Ich glaube eher die Erkenntnis, dass du nicht automatisch schwach wirkst, wenn du dich um deine Gesundheitsthemen kümmerst.
Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn jetzt meine Partnerin irgendwie so das sagt und ich das mache, dann ist es ja für die Beziehung gut, weil ich ja auf sie gehört habe und was für meine Gesundheit tue. Das ist ja, es ändert ja nicht an diesem Bild. Da bin ich ja, ich übertreibe jetzt, da bin ich ja immer noch der harte Typ und sie bewegt mich dazu, zum Arzt zu gehen. Aber wenn ich jetzt der Typ bin, der jetzt wegen jeder Geschichte zum Arzt geht, dann sagt sie, was bist du denn für ein Weichei? So habe ich das gemeint. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bildhaft rüberbringen konnte. Weil es ist ein Unterschied,
also ich weiß, was du meinst, aber ich sehe es nicht so.
Das ist ja in Ordnung, dass du es nicht so siehst. Aber in meiner Realität ist das so. Ich habe noch nie gehört, dass eine Frau zu mir gesagt hat, wenn ich diese Zahnarztgeschichte erzählt habe, dass sie gesagt hat, ja, du hast recht, natürlich, sondern es ist immer so, was, das sagst du vom Zahnarzt?
Aber glaubst du nicht, dass du dir dieses Lachen auch so ein bisschen, dass es eine Sorge von dir ist, dass sie so denken und dass es dir deswegen...
Nee, das ist die Realität. Also ich glaube, ich kann schon unterscheiden, ob das jetzt ein...
Habe ich gelacht, als du mir das erzählt hast?
Ja, hast du. Aber du lachst ja immer, wenn ich dir was erzähle in diese Richtung. Ja? Du hast mich nicht ausgelacht. Aber du hast auch gerade wie jetzt so eben geschaut, warst erstaunt.
Ja, aber erstaunt sein ist ja...
Also Moment, jetzt nochmal. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Schnittmenge. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Ding, nur weil du nicht so reagiert hast.
Nein, aber also erstmal ist es natürlich, frage ich mich das, ob ich so reagiert habe. Das ist natürlich für meinen eigenen, also so, ne?
Ich kann mich nicht daran erinnern, ob du so reagiert hast oder nicht. Das wäre jetzt falsch zu sagen, ja, du hast so reagiert oder nicht.
Danke.
Also ich kann mich nicht daran erinnern, wie du bei dieser Geschichte reagiert hast. Sehr gut. Ich weiß nur, dass du sofort auf Angriff geschalten hast, weil ich dieses Thema Frau, und du hast gesagt, das ist ja nur, weil es eine Frau und eine Zahnärztin ist. Und
also dann ging's los. Also ich bin mir absolut sicher, dass du dass das Erste, was du mir dazu erzählt hast, nicht war, dass ich bin mir sicher, wir haben vor Ewigkeiten, mal drüber geredet, aber ich bin mir absolut sicher, dass nicht das Erste, was du mir dazu erzählt hast, war, dass eine Frau, dass dich da aber auch nicht ernst genommen hat. Kann ich mir nicht vorstellen.
Gut. Allora. Mm. Oh, gute Zeit. Gute Zeit. Also ich hatte meine zwei Tipps, es hat dir nicht gefallen. Was wären denn deine zwei?
Tatsächlich wäre mein größter Tipp, sich mal anzugewöhnen, auch mit Männern in der Männerrunde über psychische Probleme zu reden.
Ja, finde ich gut.
Ich weiß nicht, ich nehme an, das ist nicht so leicht umsetzbar, wie ich das jetzt klingen lasse. Aber weil da gehört ja auch immer ein bisschen Charme dazu und Selbsterkenntnis und wie drücke ich das jetzt aus. Und
ja, vielleicht tun das aber jüngere Männer schon, das weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich wenig Kontakt zur jungen männlichen Gattung in meinem Umfeld und wenn, dann ist es Familie, das ist dann halt einfach so nochmal eine andere Geschichte. Also ich habe keinen Freundeskreis, wo ich sage, da sind lauter junge Männer da und ich weiß nicht, wie die damit umgehen.
Und ich würde sogar sagen, dass das, ich hatte es nur letztens, saßen wir in einer Runde mit Freundinnen zusammen und die eine hat erzählt, dass sie sehr viele Jobinterviews mit Gen Z hat und jetzt sind wir alle diese Grenzgeneration, Gen Z, ich kann es nicht aussprechen, danke. Also so genau die Grenze ungefähr. Aber da merkt man dann doch, dass man irgendwie mehr in die eine Richtung tendiert, weil sie meinte, sie hat so richtig das Gefühl, also sie hat es immer nicht verstanden, wie sehr andere Generationen mit unserer Offenheit über Gefühle, Empfindungen, sonst was umgehen, dass die damit, sie hat immer das Gefühl, ältere Kolleginnen oder Kollegen waren damit ein bisschen überfordert, wenn sie sowas geteilt hat. Und jetzt sitzt sie da in Jobinterviews und mit diesen sehr jungen Menschen teilweise und ist selber komplett überfordert mit deren extremen Offenheit. Also scheinbar ist da wirklich noch ein Wandel in... Und ich meine, die Menschen sind vielleicht 5 bis 10 Jahre, können sie eigentlich fast nicht jünger sein, 5 bis 8 Jahre jünger als wir. Und das ist wohl schon ein Riesenunterschied.
Mhm. Mhm. Wahnsinn.
Unterschätzt man, wenn man jung ist.
Man hat natürlich auch eine ganz andere Wahrnehmung. Und parallel dazu sind gewisse Themen halt heute wirklich, ich sag jetzt mal, man sagt das frei raus. Also auch bei den Interviews, die ich geführt habe, sagen die jungen Bewerberinnen, irgendwelche Themen, wo ich dann schockiert bin, dass sie das überhaupt in einem Bewerbungsgespräch gesagt haben, wo ich sage, das darfst du und das macht man einfach nicht.
Und dieses Gefühl hatte sie auch und ja, du kannst ja ausrechnen, wie viel jünger sie ist als du.
Spannend, sehr, sehr spannend. Naja,
na gut. Gut, dann danke fürs Gespräch.
War mir ein Vergnügen.
Ja, bis dann. Ciao.